möchte ein bisschen improvisieren in diesem kurzen Zwischenspiel, wenn man so will. Patrick hat ja einige Punkte hier angesprochen, die zu tun haben mit dem Vermächtnis des CCF. Und das brauche ich, glaube ich, auch gar nicht zu wiederholen. Vielleicht auch, weil ich in diesem Bereich ja gar nicht so qualifiziert bin. Wir haben uns ja hier vor allen Dingen mit der Frage befasst, wohin bewegt sich diese Softpower? Und das ist das, was mich vor allen Dingen umtreibt mit Blick auf das Vermächtnis des CCF. Während des Vortrags von Patrick dachte ich, dass ich vielleicht etwas ansprechen sollte, was hier als eine Idee aufgekommen ist in unserer Recherche, aber noch nicht ganz zu Ende gedacht ist, wenn man so will. Sicherlich ist das aber ein ganz spannender Aspekt mit Blick auf den CCF und sein Vermächtnis und die künstlerische Produktion und die Rolle der Kunst mit Blick auf die Politik insgesamt. Mit anderen Worten, es geht um die künstlerische Kritik an dem, was Soziologen in der Regel beschreiben, also das, was die Soziologen als künstlerische Kritik beschreiben. Ich habe ein paar Minuten und möchte diese nutzen, um zwei, drei Ideen dazu zu ventilieren. Einmal geht es um die Frage der Insurgenz, der Rebellion. Ich selbst bin zu jung, als dass ich teilgehabt hätte an diesen Schlachten des Kalten Krieges, um die es hier geht. Aber wenn man in Westdeutschland aufgewachsen ist, und das bin ich, gibt es natürlich etwas Spezifisches, eine spezifische Atmosphäre, ein Klima. Es gab die Anti-AKW-Bewegung, es gab die Friedensbewegung, es gab die Menschenketten, die hunderte von Kilometern lang waren manchmal, um gegen die Raketenstationierung in Westdeutschland zu protestieren. Und es ist dies ja doch eine Friedensbewegung, die deutlich anders ist als die Friedensbewegung, die die Sowjetunion ursprünglich initiiert hat. Und wenn es direkte Kontinuitäten gibt, dann nur ganz, ganz selektiv. Also nur in ganz wenigen Fällen. Die Friedensbewegung ist eigentlich viel mehr Teil des Vermächtnisses von 68 gewesen und geht gar nicht so weit zurück wie die Geschichte des CCF. Aber diese Friedensbewegung der jüngeren Zeit erhielt sozusagen ihren letzten Schlag, als Belgrad bombardiert wurde und sich die Grüne Partei dazu verhielt. Das war für mich jedenfalls ein sehr prägendes Element in meinem eher lokalen, persönlichen Verständnis von Frieden und Freiheit. Zur Freiheit möchte ich auch noch einmal an die deutsche Politik erinnern, insofern als wir in jedem Land natürlich eine andere politische und auch künstlerische Situation haben. Es ist aber vielleicht doch sinnvoll zu versuchen, ein bisschen zu verallgemeinern, wenn es um das Vermächtnis des Kongresses für kulturelle Freiheit geht. Das ist natürlich ein gewisser Kompromiss, den wir hier eingehen müssen. Auch angesichts der Tatsache, dass die 90er Jahre quasi vom Lauf der Geschichte abgebaut wurde, auch der sozialdemokratische Sozialstaat und Freiheit. Ich erinnere mich an eine Rede von Willy Brandt. Der die Berliner Festwochen 1946 zusammen mit 64, Entschuldigung, mit Martin Luther King eröffnete. Und Brandts Koalitionsregierung aus FDP und SPD lässt sich in diesem Zusammenhang durchaus auch sehen und denken, also auch mit Blick auf diese Netze des Kongresses für kulturelle Freiheit. Das Godesberger Programm ist hier ein durchaus relevantes Beispiel für das, was sozialdemokratische Politik ausmacht seitdem. Also Brandt sprach von den Konservativen und sagte, dass hier immer wieder dieser Spruch kommt, Sozialismus und Freiheit oder Sozialismus oder Freiheit. Und Brandt sagte, die Konservativen hätten nicht das Recht, den Begriff Freiheit für sich zu reklamieren. Und da geht es natürlich auch um die künstlerische Kritik, denn Brandt sagt damit, dass die Forderung nach Freiheit von der Forderung nach Gerechtigkeit oder Gleichberechtigung historisch nicht getrennt werden kann. Und wir haben es hier mit einer sehr selektiven Genealogie der Aufklärung und der Geschichte der modernen Politik zu tun. Die Polarisierung dieser eher reduktiven Gegenüberstellung in der Rhetorik des Kalten Krieges hat hier praktisch keine Möglichkeit mehr zu ventilieren, wenn Sie so möchten, frische Luft zu schnappen. Es ist ja natürlich ein Begriff Freiheit, der immer wieder unterschiedlichen Interpretationen unterliegt, und wir haben es auf der anderen Seite auch immer wieder mit institutionalisierten Formen von Kapitalismus, Anarchie und Sozialismus und so weiter in diesen Nachkriegszeiten zu tun. Es findet sich hier wie auch in zahlreichen anderen Diskursen, die eher wenig flexibel gerahmt und institutionalisiert werden. Wir haben hier auch gleichzeitig eine Anmutung, die deutlich wird, wenn wir die Ausstellung besuchen. Einige der künstlerischen und neoavantgardistischen Bewegungen erweisen sich nämlich als durchaus weniger heroisch, als sie historisch in Museen dargestellt werden. Der Kalte Krieg war im Grunde eine eher dumpfe, düstere Periode, in der man sehr viel mit reduktiven Kräften sich auseinandersetzen musste und Schwierigkeiten bewältigen musste, die nicht so leicht zu überwinden waren. Auch Bewegungen, die sehr prägend waren für die Kunst der Künstler jener Zeit. Ihre Reaktionen implizieren oft eine mimetische Kritik als eine durchaus inhärent ambivalente Form. Denken Sie an Pop Art zum Beispiel als Kunst, die wirklich Europa eroberte, ganz anders als der abstrakte Expressionismus. Hier haben wir es wirklich mit der mimetischen Kritik der Massenkultur angesichts deren überwältigenden Präsenz zu tun. Das heißt, wir haben eine Anpassung an Bedingungen, die es nicht mehr gibt. Das ist auch interessant mit Blick auf diese Fallen, genau dieser Kritik im heutigen Klima. Diese mimetischen Gesten können sich ja nicht einfach mehr nur als kritisch reklamieren lassen. Oder können als kritisch nicht mehr einfach nur reklamiert werden. Also es geht um die Freiheit und der Begriff taucht immer wieder auf in den Diskussionen, spannenderweise. Luc Bultanski zum Beispiel in The New Spirit of Capitalism greift es auf. Und in einer Rezension des Buches aus dem Jahr 2007 die vor dem Hintergrund der französischen Dispute zum Thema Sozialversicherung geschrieben wird, kritisiert Maurizio Lazzarato Boltanski und bringt hier noch einmal das Thema auf, Sozialkritik versus Kunst oder künstlerische Kritik. Und im Grunde geht es um die Ergebnisse eines ideologischen Kampfes, der als Fakt angenommen wird und damit impliziert, dass es dieses Versus, Sozialkritik versus künstlerische Kritik in der Moderne immer schon gegeben habe, wo doch erstere eigentlich eng verbunden ist mit einer Kritik am Kapitalismus, der eben nicht in erster Linie Sicherheit, Gleichheit und Solidarität fordert, sondern Freiheit, Autonomie und Authentizität. Boltanski und Giappello argumentieren in ihrem Buch aber, dass im Nachklang und inspiriert durch die Studentenbewegung der Jahre 1968 oder der Zeit um 1968 diese künstlerische Kritik zu einem Schlüsselakteur dieser neoliberalen Normen geworden ist. Also diese Verbindung von ökonomischer Agenda bei Hayek und anderen finden wir das, dient quasi als Argument gegen jegliche staatliche Intervention. Und als etwas, was zumindest tendenziell uns in Richtung totalitäre Form drängt. In der Vorbereitung dieser Ausstellung fand ich, obwohl ich Lazzarato an diesem Punkt durchaus folge, dass es auch wichtig ist, zur Kenntnis zu nehmen, dass für eine Künstlergruppe, die sich politisch äußern möchte, diese beiden Formen der Kritik nie zu trennen sind. Sie sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn wir uns mal anschauen, wie Künstler sich zum Beispiel in Frankreich vor 10 Jahren äußerten, als dieser Artikel erschien, erkennen wir, dass es genau so ist. Und es scheint mir so zu sein, dass das Argument auch in anderen Kontexten durchaus Rechtfertigung finden kann. Wenn wir uns andere Beispiele anschauen, die mit dem CCF zu tun haben und mit dem, was politisch und künstlerisch sich bewegt in dieser Zeit. In den 1940er Jahren gibt es eine Vielzahl von radikalen Mitgliedern der Kommunistischen Partei oder Anhänger unterschiedlicher Formen von revolutionärer Politik, die sich als enttäuscht erweisen vom Stalinismus und sich im Laufe der Zeit bereits seit den 1930er Jahren, aber in jedem Falle seit den 1940er Jahren einer Form von Liberalismus zuwenden, der, wenn man Boltanski, Giappello und Lazzarato liest, sich subsumieren lässt in der Idee dessen, was als trojanisches Pferd bezeichnet werden kann. Boltanski, Giappello sprachen davon. Die Idee, oder die Ideen, die sie äußern, und das ist ganz wichtig und wir finden auch dafür eine ganze Reihe von Dokumenten in der Ausstellung, ist, dass im Lauf einer Publikation, die so brillant und scharf ist, wie die Partisan Review, sozusagen das Organ der New Yorker Intellektuellen, eine Institution weiterlebt, die von den Revolutionären und Sozialisten begonnen wurde. Als sie dann begannen, die amerikanische Politik und die Einmischung in den Zweiten Weltkrieg zu unterstützen, und das ist ja die Zeit der 1930er Jahre, gefolgt von ihrer Enttäuschung über den Stalinismus oder den Verlust ihrer Illusionen, zeigt sich sozusagen eine Neuanpassung des Zwecks ihres Engagements in den 1950er Jahren an die neue Entwicklung. Und in den 1940er und 50er Jahren anfangs hängen viele von ihnen sehr wohl noch der Idee eines dritten Weges an, eine sozialistische, demokratische Alternative zur Blockkonfrontation. Die, bei denen jedenfalls, die in den Organen des CCF ein paar Jahre später schreiben oder für diese arbeiten, sich kaum wiederfinden lässt. Und ich darauf verweisen, weil interessanterweise ein Teil des CCF überlebt hat in einer Art und Weise, die anders ist als das, was die Künstler vielleicht damals erwartet hätten. Und überlebt hat vor allen Dingen eben dieser Riss zwischen der Forderung nach Freiheit und der Forderung nach Gleichheit. Der Versuch, die Kluft zu überwinden, bestand ja im Rückgriff auf die anarchistische Definition. Und die Argumentation für die entfremdete Position des modernen Intellektuellen und die Argumentation gegen jegliche Form einer modernen Massengesellschaft bis hin zu ihren extremen Formen, also totalitären Regimes. Selbst wenn das gar nicht die Intention dieser linken Liberalen war, kann es doch so sein, dass die Geschichte sich am Ende so entwickelt hat? Denn das, was sie bewusst oder weniger bewusst, und ich glaube, die meisten eher weniger bewusst als bewusst, obwohl viele es hätten wissen können, mit Unterstützung des CIA geschah, etwas ist, was wenig Unterstützung gefunden hätte in den 1940er Jahren. Gewissermaßen war die Zeit der Bewegung der 1940er Jahre später vorbei und alles spätestens mit den 1960er Jahren und 70er Jahren, Thatcherism, Reagan, war auch die Geschichte des CCF vorbei. Einige waren zu Ideologen des Neokonservatismus geworden, aber nicht alle. Manche hatten den Marxismus nie aufgegeben, waren aber dann diejenigen, die quasi den Kulturmarxismus begründeten, was selbst wiederum durchaus ähnlich ist wie diesen Bruch, von dem Lazzarato sprach und für den Boltanski argumentierte als Konstante der modernen Geschichte. Hier folgt die Geschichte eigentlich eher Lazzaratos Punkt. Der erinnert an die Surrealisten 1935 oder in den 30er Jahren überhaupt reagierten die Surrealisten beim ersten Schriftstellerkongress, der von der Sowjetunion gesponsert wurde. Hier ins Detail zu gehen würde jetzt zu lang dauern, aber dies waren die ersten Versuche, eine Definition zu finden für die kulturelle Freiheit. Die sich in der Folge als bedeutungslos erwies, vor allen Dingen wegen des Begriffs kulturell, denn der Begriff kulturell hatte sozusagen seine Substanz verloren, war substanzlos geworden. Soweit von meiner Seite. Das ist vielleicht nicht wirklich befriedigend. Das sind einfach Gedanken, die wir vielleicht weiter denken sollten. Danke.